Ich möchte heute euch hineinführen in diese Predigt, indem ich dir von einer wahren Geschichte erzähle. Und diese wahre Geschichte, die hat besonders damit zu tun, dass das, was unerheblich und schwach daherkommt, gar nicht so unerheblich und schwach sein muss. Denn es kann eine wirklich große Wirkung im Unerheblichen und Schwachen liegen. Was ist diese konkrete Erfahrung, die wirklich passiert ist? Das war im Zweiten Weltkrieg. Ihr wisst, über unser Land flogen Bomberflugzeuge der Alliierten. Und das sind ja sehr große Flugzeuge gewesen, deswegen auch sehr träge Flugzeuge. Und diese Trägheit machte sie auch zu leichter Beute von deutschen Jagdflugzeugen. So. Und da war also so eine Bomberstaffel auf dem Weg zurück nach England und sie wurde dann von einer Gruppe deutscher Flugzeuge angegriffen. Die Bomberbesatzung sah das und sie sah, dass so ein Jäger auf sie zuflog, bis er in Schussweite war. Und sie waren auf das Schlimmste gefasst und dann passierte es auch. Man sah das Mündungsfeuer und im Bomber waren dann die Einschüsse zu hören. Und das war direkt in der Nähe des Tanks. Und dann ahnt ihr vielleicht, mit welcher Erwartung diese Besatzung oder die, die es mitbekommen haben, dann in ihrem Flugzeug saßen. Sie warteten darauf, dass jetzt in jeder nächsten Sekunde dieses Flugzeug explodiert. Aber es passierte nicht. Und die Frage, die jeder sich dort stellte, war, warum explodierten diese Geschosse nicht? Sie schafften es bis nach Hause und auf dem Flugplatz zu Hause da in England untersuchten das diese Flugplatzmechaniker und sie fanden im Tank 5 Geschosse. Und diese Geschosse waren, das sind ja mächtige Projektile, ja, diese Geschosse waren zusammengedrückt, aber es war kein Sprengstoff enthalten. Und bei dem einen, dass der Mechaniker untersuchte, zeigte es sich, dass da drin ein Blatt Papier war. Und auf diesem Blatt Papier stand Folgendes in gebrochenem Englisch. Ich gebe das jetzt mal in gebrochenem Deutsch wieder. Wir polnische Kriegsgefangene und gezwungen, Munition zu machen. Wenn Wärter nicht gucken, wir füllen kein Schießpulver. Das nicht viel, aber alles wir können tun. Da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Und unterschrieben haben 4 polnische Menschen. Ja. Und unter den Millionen und Milliarden Patronen, Geschossen, Granaten, die es im Zweiten Weltkrieg gab, ja, nutzten sie ihre kleine Chance, ihre unerhebliche Chance, aber sie entfaltete so eine gnadenvolle Wirkung. Sie waren Gefangene und retteten andere. Wow, also was unerheblich ist und schwach daherkommt, das muss gar nicht so schwach und unerheblich sein. Und ich möchte mit der Predigt heute über ein Thema sprechen, das mit Gnade zu tun hat, aber mit einer besonderen Form von Gnade, auf die man sich erst einmal einlassen muss. Und ich muss zusagen, dass ich tatsächlich auch mit zwiespältigen Gefühlen in diese Predigt und auf diese Gnade zugehe. Warum? Es kann schon so sein, dass Gott eine Schwäche für die Schwäche hat. Ja? Aber mir persönlich hilft das erst einmal nicht so sehr, Schwäche selbst gut zu finden. Jedenfalls nicht an mir. Ja? Gott mag eine Schwäche für die Schwäche haben, aber hilft mir das, mit meiner Schwäche schon besser umzugehen? Und das andere zwiespältige Gefühl ist die Frage, wie sich diese besondere Gnade im Leben umsetzt, also wie sie wahr wird. Und was ich damit meine, mit diesem zwiespältigen Gefühl, will ich illustrieren. Also wenn du dir ein Gerät kaufst, bin ich mir ziemlich sicher, wirst du Wert darauf legen, dass es bedienerfreundlich ist. Du wirst dir ein Gerät kaufen wollen, wo du nicht erst drei Stunden das Handbuch durchlesen musst oder zwei Tage brauchst, um alles ausprobiert zu haben und dann kriegst du es doch vielleicht hin oder es muss nochmal der Nachbar kommen, um das hinzukriegen. So ein Gerät willst du nicht. Du willst diesen Wert des Gerätes sofort haben. Ja? Du möchtest es sofort nutzen. Das heißt bedienerfreundlich. Du willst loslegen und gleich haben, was du brauchst. Wenn wir auf die Gnade des Bibeltextes heute schauen, die da erwähnt ist, dann sehen wir, dass die Gnade, die da gemeint ist, gar nicht so bedienerfreundlich ist, wie wir das gerne hätten. Oder wie in dem Fall Paulus das gerne gehabt hätte. Es muss ja nicht heißen, dass diese Gnade nicht doch von großem Wert ist, aber ja, wie nenne ich diese Predigt? Schlicht, weil auch eine harte Gnade eine Gnade bleibt. Und du ahnst schon, auf so eine Gnade muss man sich einlassen. Ich lese jetzt einen Text, den Paulus seiner Gemeinde in Korinth schrieb. Er versucht diese Gemeinde, die er selbst gegründet hat, neu zu erreichen. Er versucht ihnen zu sagen, dass er sich immer noch stark mit ihnen verbunden fühlt, aber er fragt eben auch, warum sie sich nicht mehr so sehr mit ihm verbunden fühlen. Und er glaubt, dass Gott in seinem Leben ihm einen Auftrag weiterhin gegeben hat für diese Gemeinde. Und jetzt engagiert er sich. Ich lese aus 2. Korinther 12. ab Vers 1. Ich will gleich mal dazu sagen, Paulus spricht gleich am Anfang über sich, aber man hat das Gefühl, er möchte gar nicht über sich sprechen. Ja, es klingt so ein bisschen komisch, aber er möchte sich eigentlich gar nicht erwähnen, er versucht es aber trotzdem. So. Gerühmt werden muss, wenn es auch nichts nützt. So will auch ich sprechen über die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus, er meint sich, vor 14 Jahren, ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Himmel oder außer dem, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben Menschen will ich mich rühmen. Für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Und wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft ist in den Schwachheiten mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Ja, ein Text, den man wirklich erst einmal so an sich heranlassen muss. Und Paulus lernt es und wir, je nachdem wie sehr wir das brauchen, können es auch lernen. Ich möchte an diesen Text mal zunächst die Frage stellen, ist das ein Alles-wird-gut-Text? Das ist nicht mein Eindruck. Ja, so ein Text, der mal so schnell, wo Gott mal so schnell alle Probleme wegwischt und mal so ganz behende seine Lösungen einrührt in unser Leben. Nein, dieser Text ist herausfordernd, weil wir von einem Paulus hören, der herausgefordert wird und herausgefordert bleibt. Und der eine Antwort bekommt, die gar nicht so erlösend klingt, wie er sich das gewünscht hätte. Aber schauen wir nochmal auf den Hintergrund dieser Gemeinde. Diesen ersten Punkt nenne ich Kräftemessen in den Messen. Paulus und die anderen Apostel. Ich habe schon gesagt, dass Paulus diese Gemeinde in Korinth gegründet hat. Die Menschen dort fühlen sich jetzt aber anderen Leitern und anderen Aposteln mehr verbunden. Und Paulus nennt sie ironischerweise die Superapostel. Das steht da wörtlich, die Superapostel. Ja? Und sie sind auch in ihrem Auftreten sehr stattlich, also sehr selbstbewusst, im Reden geschliffen, nahezu brillant. Und ihre Theologie, da bleibt kein Zweifel offen. Da drängt sich schon die Frage auf, sind sie nicht vielleicht die besseren Apostel? Können sie diese Gemeinde nicht in eine bessere Zukunft führen als der manchmal etwas klapprig daherkommende und klapprig redende Paulus? Kann Paulus da noch mithalten? Jedenfalls, die anderen Superapostel haben sich in dieser Gemeinde schon prima in Position gebracht. Ich habe schon lange her mal Theologie studiert. Und da bin ich Besucher einer großen Gemeinde gewesen, da an dem Ort, wo ich studierte. Bin da eigentlich regelmäßig hingegangen, ich gehörte auch zu dieser Gemeinde. Und ein befreundeter Pastor von mir, der hat mir mal einen Rat gegeben. Und er hat gesagt, pass auf, das wird nicht zu deinem Schaden sein, wenn du diesem Pastor dieser großen Gemeinde da auffällst. Ja? Denn wenn er weiß, dass es dich gibt, dann, du musst ja auch an die Zeit nach dem Studium denken, dann hast du vielleicht irgendwie so eine Visitenkarte bei ihm hinterlassen und er wird dir in irgendeiner Weise dann helfen, ne? Einen nächsten guten, wichtigen Schritt zu gehen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe über diesen Rat etwas nachdenken müssen. Und ich habe mich dann nicht von meinem befreundeten Pastor distanziert, aber so ein bisschen von diesem Rat, den er mir gegeben hat. Also hätte er mich aufgefordert, so im Sinne von, fall Gott auf, ja, werde für Gott auffällig, mit einem guten Herzen, dann hätte ich gesagt, okay. Aber er hat gesagt, fall Menschen auf, bring dich in Position. Dann habe ich gedacht, nee, das will ich nicht. Ich will Gott nicht irgendwie nachhelfen. Ihr versteht das. Paulus fühlt sich hier irgendwie genötigt, seine spirituellen Erfahrungen und sein geistliches Know-how zu erwähnen. Er will der Gemeinde sagen, Freunde, ich bin auch Apostel und eigentlich wisst ihr es auch. Und die Erfahrungen, die ich mache, das sind keine Allerweltserfahrungen. Er will ihnen sagen, Gott ist mit mir. Aber er sagt, wenn ich so rede, habe ich quasi so eine Narrenkappe auf. Ja? Hello. Soll ich euch noch was von mir erzählen? Hello. So. Und dann fängt er an zu erzählen, wo er schon im Geiste überall gewesen ist. Und das ist wie eine Selbstempfehlung. Er will das gar nicht, aber putzt sich dann geistlich so heraus, profiliert sich, bis das Ganze ins Gegenteil umschlägt. Und er dann diesen Satz sagt, ich will mich nicht für mich selbst rühmen, Vers 5, es sei denn meiner Schwachheiten. Das bringt mich zu meinem zweiten Gedanken. Stärke, oh, sehr freundlich. Stärke, die man glauben muss. Es überrascht etwas, aber Paulus spricht hier ganz offen von seinen Defiziten. Sollte man nicht, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Ne? Sich zupackend darstellen, das sollte man, aber nicht auspacken. Er macht's. Er spricht von einem Pfahl im Fleisch. Und die Exegeten überlegen, was könnte das gewesen sein? Manche sagen, das war eine Krankheit. Manche sagen, das war eine charakterliche Schwäche. Könnte man sagen, ja, hat Paulus denn noch charakterliche Schwächen gehabt? Wenn wir ihn fragen könnten, würde er sagen, ja doch. Auf was auch immer es war, wir wissen es nicht, aber es half ihm nicht, sondern es hinderte ihn, durchzustarten und der zu sein, der er eigentlich sein wollte. Das war für ihn ein echtes Handicap. Und wenn du gesundheitliche oder psychische oder charakterliche Grenzen kennst, dann weißt du auch, wie es ist, sich das sagen zu müssen. Wenn das doch nicht so wäre, wie es ist. Ich könnte anders leben, ich könnte anders sein, ich könnte anders dienen. Und deswegen verblüfft ist, dass er das so raushaut. Und es war ein Defizit, aber auch ein tief erlittenes Defizit. Und wie tief, das sehen wir daran, dass er betont, ich habe dreimal zum Herrn gebeten, dass er das wegnimmt. Und das ist eine offensichtliche Einladung, an Jesus zu denken, der im Garten Gethsemane dreimal den Vater bat, Gott, Vater, ich will das nicht. Ja, gibt's nicht eine andere Lösung? Also in so einem Fahrgefühl ist Paulus unterwegs, wenn er über diesen Pfahl im Fleisch spricht. Und das sagt er noch den Gemeinden oder der Gemeinde in Korinth. Also es ist grundsätzlich so, vitalere Menschen ziehen uns mehr an als schwache Menschen. Ja? Mit starken Persönlichkeiten möchte man sich identifizieren, mit den schönen, reichen und starken, aber doch nicht mit den schwachen. Und er sagt das hier. Und dann bekommt er eine Antwort, die erstmal irgendwie gar keine Antwort ist. Also er hätte sich sicher auch gewünscht, dass Jesus so auf einen Knopf drückt und sagt, okay, dann zaubern wir das jetzt mal weg aus deinem Leben, dieses Defizit. Aber Jesus antwortet ihm, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und wenn man in die griechische Grammatik schaut, also in die Grammatik, die diesem Satz unterlegt ist, dann sieht man, dass eine Passivform. Da kann man nicht mithelfen, da kann man nicht wahrhelfen, dass das wahr wird, was dieser Satz meint. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Das kann man nur glauben. Also ich glaube, dass das für den zupackenden Paulus doch ein bisschen wenig gewesen ist. Vielleicht bist du ja gerade vor einer Grenze, ja? Wie immer die aussieht. Erlöst dich das schon zu hören, dass Jesus dir sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst? Würdest du dir nicht wünschen, dass er einen anderen Knopf drückt? Ich vielleicht schon. Also ich weiß angesichts meiner Grenzen, die ich so hinter mir habe, dass ich oft gebetet habe und die Antwort erwartete ich mir so im Stil eines dreiminütigen Popsongs, ja? So, das ist kurz und unterhaltsam, aber weil Gott gut ist, hört sich das auch gut an, was dann als Antwort kommt, so ein dreiminütiger Popsong, ne? So. Aber ich musste merken, die Antwort, die Gott oft in mein Leben hineinsprach, hatte mehr den Charakter einer Oper in drei Akten, wo ich dachte, ja, das hat sicher seinen musikalischen Wert, ja? Es ist aber auch sehr lang und sehr anspruchsvoll. Ich möchte gern so einen kurzweiligen Popsong. Versteht ihr? Die Antwort ist deswegen so herausfordernd, weil sich die erfahrene Gnade gerade nicht darin zeigt, dass Paulus frei bleibt von Fragen und von Herausforderungen. Ja, das macht die Antwort so herausfordernd. Die Antwort lautet, meine erfahrene Gnade, Paulus, zeigt sich darin, dass du nicht frei von Fragen und Leiden sein musst, damit ich in deinem Leben gegenwärtig bin und handle. Hören wir nochmal, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, alles, was du brauchst, ist meine Gnade, denn meine Kraft ist in den Schwachheiten mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Jetzt will ich mal fragen, was steht da eigentlich? Steht da, dass Jesus alle empfundene Schwachheit verwandelt in empfundene Kraft? Nee, steht da nicht. Steht da, dass Jesus die persönlich empfundenen Begrenzungen niederreißt? Nein, das steht da auch nicht. Was steht da jetzt? Wir lesen, dass Jesus gerade in den Schwachheiten gegenwärtig wird und durch die Schwachheiten etwas Vollkommenes tut. Und Paulus hatte bis dahin schon ein Verständnis von Gnade. Wirklich. Er wusste, es gibt keinen Menschen, dem Gott nicht entgegenläuft. Keinen. Auch mir nicht, sagte er über sich. Und es gibt nichts Kaputtes, das durch die Gnade Gottes nicht wieder heil gemacht werden könnte. Und es gibt keinen Fehler, den Gott in seiner Gnade nicht bereit ist, aufzufangen. Aber jetzt kommt er an eine noch tiefere Deutung der Gnade und es zeigt sich, in Klammern leider, aber das habe ich nie gesagt, dass Schwäche irgendwie eine bevorzugte Handlungsweise Gottes ist. Ja? Schwäche ist irgendwie eine bevorzugte Handlungsweise Gottes. Und das mag ich nicht. Ja. Aber wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich, dass sie randvoll ist, voller angeschlagener und verwundeter und fragwürdiger Persönlichkeiten, die oft vor großen Grenzen standen, aber sich Gott überließen, Gnade in ihr Leben ließen und dann merkten, wie sehr Gott über sie hinausgeht. Ich zitiere hier mal Richard Rohr. Er sagt, ganz unten, nicht ganz oben, am Rand, nicht in der Mitte, außen vor, nicht mittendrin. Das ist in der Bibel die bevorzugte spirituelle Position. Eine gewisse Art des Leidens scheint als einzige Erfahrung stark genug zu sein, um unsere Überheblichkeit und unsere Ignoranz ins Wanken bringen zu können. Ich will nochmal fragen, was will Richard Rohr wahrscheinlich sagen? Er will wahrscheinlich sagen, dass die scheinbaren Stärken und unsere empfundene Kraft oder sogar Macht oft Hindernisse sind für Gott, wenn er durch uns fließen möchte mit seiner Macht. Etwas lässt sich wirklich über Paulus sagen, nämlich er hatte einen großen Wunsch in seinem Leben. Er wollte in Gemeinschaft mit Jesus sein. Und das sagt er immer und immer wieder. Die Gemeinschaft mit Jesus, das ist der Ort, aus dem heraus ich lebe. Und er merkt an solchen Aussagen und Antworten von Jesus, dass zu dieser Gemeinschaft mit Jesus scheinbar auch die Gemeinschaft der Leiden Jesu gehört. Und vielleicht war dieser Pfahl im Fleisch, von dem Paulus spricht, so ein kleiner Splitter von diesem Kreuz des Jesus, den er da mit abbekommen hat, weil er in der Gemeinschaft mit Jesus auch die Erfahrungen des Jesus macht. Und es ist durch die Kirchenväter überliefert, dass Paulus ein sehr energischer Mann war. Und er liebte es wahrscheinlich, aktiv zu sein, aber er erlebt sich eben auch passiv. Und das Kreuz sagt, ne, wenn man da dran hängt, ist man sehr passiv. Und das Kreuz sagt, das stört Gott nicht, da wird er sogar sehr aktiv und vollendet sein Heil. Ich möchte jetzt nochmal ein längeres Zitat bringen von Erika Schuchart, das ich in einem Buch von ihr gefunden habe. Das muss man wiederum auch gut dosiert an sich heranlassen, je nachdem, wie man gerade unterwegs ist, wie wund man sich gerade fühlt. Aber ich glaube, dass es was Gutes ist, was sie da ausgesprochen hat. Es geht ihr nämlich darum, dass der Pfahl im Fleisch oder diese Wunden, die wir so an uns tragen und die uns irgendwie so wund machen, dass diese Wunden verwandelt werden können in heilige Wunden. Und das ist ihre Einladung in ihrem Text. Sie schreibt, Ich glaube fest, dass Gott für jeden ein ganz persönliches Maß gesetzt hat, das erfüllt werden will. Ein Maß für den Unbegabten, ein Maß für den Ängstlichen, ein Maß für den Traurigen, ein Maß für den Kranken. Man wird mich fragen, warum ich nichts gemacht habe aus den Umständen, unter denen mein Leben nun einmal verlaufen ist. Man wird mich nicht fragen, warum bist du so traurig gewesen, sondern was hast du gemacht aus deiner Traurigkeit? Hast du mit deiner Traurigkeit ein Gespür dafür bekommen, wie schwierig auch das Leben anderer sein kann, wie niederdrückend? Und hat dich das ein wenig geduldiger, ein wenig feinfühliger, ein wenig zurückhaltender werden lassen in deinem Urteil? Man wird mich nicht fragen, warum bist du so oft krank gewesen, sondern was hast du denn aus deiner Krankheit gemacht? Wie hast du diese Räume genutzt, die durch deine Krankheit entstanden sind? Du bist nicht immer zu allem verpflichtet gewesen in dieser Zeit. Musstest auch nicht wie andere für deinen Lebensunterhalt sorgen, hattest womöglich mehr Zeit als andere. Wie hast du sie genutzt? Womöglich zu nutzlosem Gewimmer? Nach dem Motto, wäre doch und könnte nicht? Oder dazu, in aller Bescheidenheit, immer mal wieder anderen Freude zu bereiten, da zu sein für sie mit deinem Gebet. Und sei es einfach nur durch die Zeit, die du hattest. Ich möchte es noch einmal wiederholen. Ich glaube fest daran, dass jeder Mensch zur Vollendung kommen kann. Ja, ich möchte das auch glauben. Ist trotzdem herausfordernd. Ich glaube aber trotzdem, dass diese Frau recht hat. Und ich möchte lernen, was sie eingesehen hat. Und Paulus hat auch gesagt, ja, dann will ich das lernen. Und ich fange damit an, dass ich mich nicht meiner Qualitäten und inneren Autoritäten rühme, sondern meiner Schwachheit. Denn wo bei mir ganz viel fehlt, ist ganz viel Platz für Jesus. Und das hat er gelebt und das hat er gepredigt, sich seiner begrenzten Möglichkeiten zu rühmen, zu verstehen, dass die Defizite im Grunde genommen so Landepunkte sind für Gottes Gegenwart, für Gottes Gnade. Und ich gebe zu, das braucht ein hohes Maß an Glauben. Ja? Weil das, was dir so negativ entgegenkommt, das ist erstmal so plausibel, dass du sagst, ja, das tut weh, das ist doof, ich kann nicht leben und also jedenfalls nicht so, wie ich es möchte. So, man muss es dann umdeuten. Jetzt möchte ich dir einfach nochmal eine Frage mitgeben, aber ich gebe sie auch mir mit. Und vielleicht können wir lernen, auch anhand so einer Frage, die Gnade Gottes in unserem Leben irgendwie mehr reinzulassen. Also, die Frage lautet, könnte es sein, dass dein angefochtenes, geschwächtes und fragwürdiges Leben genau die Form hat, die du brauchst, um in der Gnade zu wachsen und dadurch auch für andere wichtig zu werden? Fühlst du dich geschwächt? Fühlst du dich angefochten? Fühlst du dich fragwürdig? Dann ist da ganz viel Raum für die Gnade Gottes. Es sind Landepunkte für ihn. Er will zu dir. Lernen wir das mit Paulus. Das wünsche ich uns. Denn auch eine harte Gnade bleibt Gnade. Amen.